Radio. Ja, herzlich willkommen bei Buderus Radio, dem Hochschulradio der Buderus High School for Applied Heat Sciences and Pump Action. Mein Name ist Christian von Leisten-Abkamp und ich begleite Sie durchs heutige Programm. Ja, ich stelle Ihnen erstmal kurz vor, was wir heute so für Sie haben. Liebe Hörer und Studenten, zuerst haben wir eine kleine Talkrunde, in der wir besprechen, mit einigen Vertretern der Hochschulpolitikgruppen, wie denn und mit wem das Amt des Fuzzy-Gender-Beauftragten besetzt werden soll. Das ist natürlich jetzt nach der Stupa-Wahl von besonderem Interesse für Sie als Studenten. Dann haben wir noch einen Bericht über den neuen Trendsport, der bei uns im Unisport angeboten wird. Aber ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Und danach kommen wir noch zu einem Kulturbeitrag, einer interessanten Geschichte eines Studenten unserer Hochschule. Und dann haben wir noch unseren Kulturfeuilleton, in dem alle aktuellen Kinofilme besprochen werden. Ja, während wir jetzt eine kurze Musik spielen, gehe ich schon mal rüber zu meinen Gästen und dann hören wir uns gleich wieder zur Talkrunde bei Buderus Radio auf Tide 96.0. Buderus Radio. Okay, da bin ich wieder. Zu unserer Uni-Talk-Runde. Ja, zur Wahl des Fuzzy-Gender-Beauftragten an der Buderus Law School of Pump Action and Applied Heat Sciences. Wie gesagt, mein Name ist Christian von Leisten-Abkamp und ich möchte jetzt erstmal meine Gäste vorstellen. Zu meiner Linken haben wir als ersten Gast hier Fabian Aft aus dem Protest FSR des Fachbereichs Feces Management and Biopipe Engineering. Er kandidiert für die Liste Linkszug. Dann haben wir zu meiner Rechten Hinrich Burmeester, Sprecher der Stupa-Fraktion der Plattform Recht, Inländische Technik, Zucht und Entwicklung, Ritze. Und dann in der Mitte, zentriert mir gegenüber, sitzt Günter Kirsche, unabhängiges Kandidat für das Amt des Fuzzy-Gender-Beauftragten. Ja, liebe Gäste, dann mache ich mal kurz die Einleitung. Also jetzt kurz nach der Stupa-Wahl müssen wieder etliche Ämter neu besetzt werden. Und seit einem Semester gibt es ja an der Buderus School of Applied Heat and Pump Action den sogenannten Beauftragten für Fuzzy-Gender-Angelegenheiten. Günther, du kandidierst ja dieses Jahr für dieses Amt gegen die Elena Fredmann, die noch mindestens bis zur Wahl nächsten Donnerstag im Amt ist. Könntest du vielleicht unseren Zuhörern mal erklären, was das überhaupt sein soll, Fuzzy-Gender, und welche Aufgaben mit diesem Amt verbunden sind? Ja?
Also, zum einen möchte ich entschieden darauf hinweisen, dass mein Name inzwischen schon seit geraumer Zeit Praliné ist. Zum anderen ist es nicht korrekt, eins Fuzzy-Gender mit männlichen oder weiblichen oder sächlichen Personalpronomen sowie Nomen anzusprechen. Aber für Ungeübte ist es akzeptabel, anstelle der offiziellen neuen Pronomen die neutralen Varianten zu verwenden. Was ist ein Fuzzy-Gender? Wie ihr bestimmt wisst, gibt es Menschen, gar nicht so wenige übrigens, die aus dem traditionellen Schema der Geschlechter ausbrechen wollen und müssen, um ihr Leben erfüllt und in jeder Hinsicht frei und selbstbestimmt führen zu können. Diese Menschen lassen sich nicht in das eindimensionale Korsett aus nur zwei angeblich so verschiedenen Geschlechtern pressen.
Also meinst du das jetzt so geistig, wie zum Beispiel bei Transsexuellen, oder eher richtig biologisch, also so körperlich, wie bei über richtig ausgewachsenen Hermaphroditen.
Sowohl als auch. Dein Denken ist da zu sehr verhaftet in den überkommenen Kategorien von männlich und weiblich. Dabei musst du dir erstmal klar machen, dass sich dieser Dualismus immer mehr in Hinrichtung auf die völlige Auflösung, aber auch Erweiterung der Geschlechterbegriffe entwickelt.
Oha, und wie macht sich das dann bei dir bemerkbar? Also bei dir jetzt, Praline?
Ja, ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass ich mich in die klassische Rollenverteilung nicht einpassen kann. Ich vereinige mir Aspekte beider Seiten, ohne mich dabei, was auch absurd wäre, mit genau einem Geschlecht identifizieren zu können. Außerdem stelle ich an mir auch eine ganze Reihe neuer Dinge fest, die weder klassisch weiblich noch männlich sind.
Für mich erscheinen Sie in allem, was ich heute gesehen habe, ziemlich eindeutig als Mann, Herr Kirsche. Vorhin habe ich Sie doch am Rand der Tide Pinkelrinne gesehen. Und was Sie da getan haben, war für mich eindeutig ein männlicher Akt, Herr Kirsche. Wie ich nicht umhin kann zu bemerken, waren ja auch alle männlichen Organe hinreichend vorhanden, nicht, Herr Kirsche? Damit hätten Sie sich auf der Darmtoilette nicht blicken lassen dürfen, Herr Kirsche.
Also nur mit der Ruhe, Herr Burmeister. Sie sind ja hinreichend bekannt für Ihre Kontraposition in der Fuzzy-Gender-Frage. Erzählen Sie uns doch mal bitte genau, was Sie kritisieren und weshalb.
Nichts liegt mir ferner, als irgendwelche Minderheiten zu kritisieren. Aber dieses ganze neumodische Getue um die Einordnung in irgendwelche Geschlechterrollen kommt mir aufgeblasen und bedeutungsüberladen vor. Am Ende kann es doch nur um die Frage gehen, wohin Mann oder Frau auf die Toilette geht. Und wenn man diese Regel konsequent anwendet, gibt es eben nur Männer, Frauen und eben Hermaphroditen, die überall gehen können. Daher halte ich das ganze Amt für Fuzzy Gender und die damit verbundenen Mittel, die vom AStA-Budget abgezweigt werden, für unnötig. Meine Fraktion setzt sich dafür ein, diese ganzen neumodischen Abteilungen des Minderheitenschutzes wieder zu bündeln und zusammenzuführen.
Also wenn ich diesen neoliberalen Schweiß schon höre, dann kommt es mir beinahe hoch. Da muss ich mich dazwischenlegen. Man muss Minderheiten mit eigener Identität anerkennen und ihnen einen geschützten Raum zur freien Entfaltung bieten. Das könnte in einem Fuzzy-Gender-WC geschehen und wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung. Davon bin ich fest überzeugt.
Ach ja, Herr Aft. Da Ihre Fraktion ja wieder die Mehrheit im Stupa stellt, müssen Sie sich kritischen Anmerkungen und Nachfragen der Opposition bezüglich der Kosten eines ausgedehnten Minderheitenschutzes natürlich gefallen lassen. Wie weit sind Sie bereit zu gehen und woher sollen diese Gelder kommen, wenn ich fragen darf?
Das würde mich auch brennend interessieren, Herr Aft.
Eins vorweg. Es werden keine neuen Gelder für Minderheiten bereitgestellt. Aber wir werden dafür sorgen, dass die vorhandenen Mittel sozial gerecht, human und menschlich neu unter den Gruppen aufgeteilt werden. Damit werden wir schon jetzt die Weichen stellen, damit die School of International Pump Action der zukünftigen Entwicklung hin zu einer pluralistisch und human-menschlichen Alternativgesellschaft, human-trotzkistischer Ausprägung.
Ja, sehr oft ist wir haben alle einen Eindruck bekommen, aber jetzt zur nächsten Frage. Herr Burmeister, wie Sie jetzt so auf Ihren Backen hin und her rutschen, ja, da gebe ich Ihnen doch sogleich das Wort.
Das kann ich hier nicht so unwidersprochen stehen lassen. Da muss ich mich mit aller Vehemenz bei Herrn Aft einhaken. Mit das größte Problem ist, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Der Proporz ist nicht mehr tragbar. Nichts gegen Sie, Herr Kirsche, ich kann Ihnen gleich ein Beispiel nennen. Allein die Kosten für die Umrüstung sämtlicher WC auf dem Campus mit den für Fuzzy-Bedürfnisse angeblich notwendigen Doppelschlauchtüllen beliefen sich auf mindestens 170.000 Euro. Dabei gibt es doch nur 3 Personen, die den Status bisher beantragt haben. Und wenn ich selbst noch, Herr Aft, dazu zähle, sind es 4. Und das sind immer noch nicht genug. Wenn man nämlich bedenkt, dass im laufenden Haushaltsjahr gerade mal 2 Millionen Euro für den Minderheitenschutz der weiblichen Studierenden veranschlagt wurde, fällt der Disproport doch auf eklatante Weise ins Auge, Herr Kirsche und Herr Aft. Die Zahlen liegen allen öffentlich vor, da brauchen Sie nur noch zu teilen.
Sie wollen mich wohl belehren, Herr Burmeister. Aber ich sag Ihnen mal was. Ein Gemeinwesen funktioniert nur humanmenschlich dann, wenn gerade die kleinsten Minderheiten die größte Zuwendung und den meisten Schutz genießen können. Das ist doch von eminenter Wichtigkeit. Gerade die, die im Alltag den größten Diskriminierungen ausgesetzt sind, müssen in die Lage versetzt werden, auf angemessene Weise ihre Lebensvorstellungen umsetzen zu können. Genau das macht doch ein leninistisch-trotzkistisches, realhumanes Wertgefüge aus.
Ich würde hier gerne mal mit dem grundlegenden Missverständnis aufräumen, dem sowohl Sie, Herr Burmeister, als auch Sie, Herr Aft, leider anhängen. Richtig verstanden ist es schlicht unmöglich, Fuzzy Gender als Minderheit anzusehen. Verstehen Sie denn nicht, dass wir alle Fuzzy sind? Nicht rein männlich, weiblich oder bloß dazwischen. Sehen Sie nicht die ungeheure Freiheit, die dieses neue Konzept uns eröffnet. Wir sind keine Minderheit, wir sind die absolute Majorität. Kein Abgeklemmtsein mehr aufgrund von reinem Körperzwang und sozialem Druck. Und daher ist mein innerstes Anliegen, alle genderspezifischen Finanzmittel für das Unigeschlecht Fuzzy Gender zu einem starken, einheitlichen Strom voller Vielfalt zu bündeln. Umarmen doch auch Sie, meine Herren, die neue, seligmachende Geschlechteridentität. Und ich garantiere Ihnen, schon bald werden Sie den ungeheuren Komfort und die Sicherheit der Doppelschlauchtülle zwischen den Beinen nicht mehr missen wollen. Ungeminderter Saugkraftverlust ohne jedes Risiko. Einfach anstöpseln, was da ist. Der Unisex-Adapter für die komfortable Urindrainage von Olmo.
Aber ich bitte Sie, als Praline, Sie können doch dieses seriöse Forum im gebührenfinanzierten Radio nicht für derartige Werbebotschaften missbrauchen.
Ich bitte Sie, Herr Leisten, Abkamp. Der viel größere Skandal liegt doch auf der Hand. Haben Sie nicht gehört? Das war ein dreister Angriff auf den angestammten Status unseres Geschlechts. Tun Sie mir doch einen Gefallen, Herr Kirsche. Schauen Sie doch mal zwischen die Beine, Herr Kirsche. Was hängt denn da? Das ist doch wohl eindeutig.
Sie wollen mich wohl absichtlich missverstehen, Herr Burmeister. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass es nicht um die Körperlichkeit geht. Sie wollen doch nur vom Geld ablenken und uns für dumm verkaufen. Aber nicht mit mir. Ich habe Ihr Täuschungsmanöver durchschaut.
Was wollen Sie damit sagen, Herr Kirsche? Sie haben doch Ihre verqueren, lachhaften Theorien hier vor uns ausgebreitet und erwarten jetzt, dass wir diesen mit Verlaub Unsinn, einfach so schlucken.
Moment, Moment. Was sagen Sie da, Praline? Von was für einem Täuschungsmanöver reden Sie da? Herr Burmeister, haben Sie etwas zu verbergen?
Ja, hab ich. Aber das ist ja eine unverschämte Frage. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht.
Das würden wir aber jetzt schon gern genau wissen.
Ich hab hier ein Mäppchen voller, voller interessanter Details Ihrer dreckigen Machenschaften, Herr Burmeister. Wir kennen uns ja schon von früher, nicht wahr?
Ich habe Sie das erste Mal heute auf dem Klo gesehen. Und dass Sie mich kennen, ist schon gut möglich. Ich bin bekannt.
Bekannt als notorischer Quertreiber.
Aber wissen Sie auch, dass der Herr Burmeister in bestimmten Kreisen einen Ruf als fieser Stippelklemmer in folgenden Zügen genießt? Ich habe da so einige Unterlagen, um das zu belegen. Alles eidesstaatlich belegt. Schauen Sie sich diese Fotos an.
Was ist das für Material?
Was? Das ist mein rotes Mäppchen. Schauen Sie mal hier. Das sind doch eindeutig Sie, Herr Burmeister. Das brauchen Sie gar nicht erst zu leugnen. Sehen Sie? Und wissen Sie, wo das Bild entstanden ist? Im Fides-Pumpensumpf in der Hafen City. Da waren Sie ja Stammgast und ich habe Sie regelmäßig gesehen, wie Sie regelmäßig nach Feierabend Hackshots verteilt haben. Und nicht nur das.
Also, ja, jetzt, halten Sie jetzt mal den Rand. Das tut jetzt hier überhaupt nichts zur Sache. Da habe ich mal ein Vergnügungsetablissement besucht und die heimliche Wirtschaft unterstützt. Außerdem bin ich erstaunt und enttäuscht, dass Sie als so offene und liberale Person überhaupt diesen Gedanken hier jetzt einstreuen. Das ist doch meine Privatangelegenheit.
Ich habe hier ein Dossier, das eindeutig belegt, wie Sie regelmäßig Ihre Pinne eingekockt und sich dadurch in der Szene und darüber hinaus einen Namen als Querheckspanner gemacht haben. Aber das dicke Ende kommt noch. Abgezwackt und gegönnt haben sie sich diese Eskapaden nämlich mit Geldern, die für den neuen Speedminton-Court für Fuzzy Gender komplett mit einem Satz Schlägern, zwei Paar Schuhen und einem Bällchen vorgesehen
waren. Das ist doch eine freche Unterstellung. Aber da wir gerade dabei sind, die Schmutzwäsche anderer Leute ans Licht zu zerren, wollen wir mal klar Schiff machen. Sie, Herr Kirsche, sind nämlich auch kein unbeschriebenes Blatt. Es ist doch eigentlich jedem, der sich mit Hochschulpolitik befasst, bekannt, dass Sie Ihre uneindeutige sexuelle Ausrichtung benutzt haben, um sich äußerst gewieft nach und nach zu den Knüppel und Dütteln der Macht hochzubocken. Tja, mein lieber Herr Kirsche, was sagen Sie dazu? Sind Sie durchschaut?
Aber Herr Burmeister,
würden Sie sich bitte etwas am Riemen reißen?
Sie können ja auch nicht einfach mit so schwerwiegenden Vorwürfen um sich werfen. Haben Sie denn überhaupt irgendeinen Beweis für diese Unterstellungen?
Aber ja, sehen Sie doch hier. Auf diesem Foto bin ich doch mit Herrn Kirsche in eindeutiger Position zu sehen. Und das ist 2 Jahre her. Das sollte Sie doch davon überzeugen, dass sich Herr Kirsche schon immer an den Mast der Macht geklammert und hinterrücks achterliches Spritzwasser eingeträumt
Entschuldigung.
Hat. Herr Kirsche ist der Spaltpilz der Hochschulpolitik.
Na und? Dafür kann ich wasserdicht nachweisen, dass Sie schon seit mehreren Jahren nahezu täglich mit den Auspurren jeweils mindestens 2 Lustpudel mit aufgeschnellten Wurstraketen bis zur geistigen Umnachtung bäuchlings angesifft haben, bis der Heimatwimpel auf Halbmast hing. Da schauen Sie, Herr Aft, es ist kein Zweifel möglich.
Ja gut, wenn wir schon so weit sind, Herr Kirsche, dann schauen Sie doch auf dieses Foto. Es ist genau zu sehen, wie sie in der Mensa zu Nikolaus mit ihrer halbgaren Wurst unsittlich und aufs Schlimmste über die Mandarinenbrote wedelten und dann völlig vergeilt ihr Rohr ausgefahren und durch den scharf gewürzten Krabbensalat gezogen haben. Also wirklich,
mein Gott, das ist doch kein Erfolg. Das ist doch hier bei Tine 96.0.
Das ist eine unglaubliche Fehlleistung von Ihnen. Wie Sie sich hier zuerst gegen Minderheiten in Stellung bringen und dann völlig entmenschlicht, vertiert einen Blick in Ihre geistigen Abgründe gewähren. So ein Verhalten ist in der Stupa eigentlich nicht tragbar und ich werde Sie gemäß meiner stalinistischen, putistischen, radikal-menschlichen Grundhaltung und Prinzipien scharf abtadeln. Mit einem Missfallensreferendum.
Was erlauben Sie sich, Herr Aft? Sie überschreiten hier eindeutig Ihre Kompetenz.
Aber nun zurück zu den wirklich wichtigen Fragen. Was haben Sie denn am 3. Oktober getan, nachdem Sie wie gewöhnlich ein Dutzend Leichtmatrosen auf Astra-Kosten erst vom Vorlieg bis zur Hütte doppelt rückwärts durchgefockt und dann mit einer 9-Volt-Batterie und Krokodilklemmen sämtliches Spritzwasser abgepumpt haben? Ich kann's Ihnen sagen, Herr Burmeister, eine richtige vernarbte alte Hafentrine mit verhornten Schlauchdrüsen, einen ganz erbärmlichen raushängenden
Fleischkrapfen
und ausgestülpte
Hexen. Radio.
Entschuldigen Sie bitte, liebe Zuhörer von Buderus Radio. Leider mussten wir an dieser Stelle die Diskussion unterbrechen. Sie haben aber die Möglichkeit, wie immer, mit den Diskussionsteilnehmern danach in unserem Chat auf ladur.sahneboulevard.de zu chatten. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Und zwar möchte ich Ihnen jetzt den neuen Trendsport vorstellen, der seit letztem Monat im Unisport an der Buderus School of International Pump Action angeboten wird. Ja, Sie dürfen gespannt sein und ich sage Beitrag ab.
Buderus Radio Sport.
Alles bereit? Okay. Auf die Plätze. Fertig? Los!
Ein Samstagabend im Januar, was sich anhört wie der Morgen nach der jährlichen Tide-Tequila-Party, ist in Wahrheit die akustische Begleiterscheinung eines ernsthaften sportlichen Ereignisses. Hier in der großen Turnhalle der Buderus School for Heat and Pump Action wird gerade ein vereinsinterner Wettkampf in einer brandneuen Trendsportart ausgetragen. Die Buderus Booming Blowholes suchen den Besten aus ihren Reihen.
Okay, bitte an alle Teilnehmer zurück auf die Bank. Es folgt der Funktionstest durch die Jury.
Der Sieger des heutigen Abends qualifiziert sich zur Teilnahme an den europäischen Meisterschaften in dieser neumodischen Disziplin, die besonders unter jungen männlichen Studierenden immer beliebter wird. Aber auch einige Frauen sind heute Abend unter den Athleten. Die Wettkämpfe werden gemischt ausgetragen. Gerade schreiten drei Kampfrichter in Trainingsanzügen aus Plastik die lange Reihe der Wettkampfbänke ab. Im Buderus Hochschulsportverzeichnis ist der neue Trendsport mit seiner etwas sperrigen deutschen Bezeichnung als Elektronikgeräte kaputtkotzen aufgeführt. Erfunden wurde er laut Trainer Lerchen Lucht eher zufällig von zwei Vierländer-Steifjacken.
Sie waren nach so einem Vierländer-Junggesellenabschied mit ihren Mopeds unterwegs auf dem Deich. Da klingelt bei beiden gleichzeitig das Handy. Sie gehen bei voller Fahrt ran kommen ins Schleudern und drehen sich sofort komplett über die Handys, über ihre pinken Hemdchen und vorne ins Lenkrad vom Moped rein. Das war für Amateure eine sportliche Meisterleistung. Handy und Motorrad kaputt, mit nur einem Auswurf. Der Hinterer der beiden hatte den sehr schweren Unfall mit der Handykamera aufgenommen und bei YouTube ins Internet gestellt. Seitdem wird das Elektrogerät der Kaputtkotzen immer beliebter. Im letzten Jahr wurde sogar ein internationaler Verband gegründet, der Meisterschaften organisiert.
Und inzwischen ist auch ein ausgefeiltes Regelwerk entstanden, in dem von der Ernährung der Athleten über Körperhaltung und Schwierigkeitsgrad der Sportgeräte alle Details penibel festgeschrieben wurden. Technisch gesehen handelt sich beim Elektronikgeräte-Kaputtkotzen nämlich um einen Wurfsport wie Speerwurf oder Kugelstoßen. Außerdem gibt es mehrere Unterdisziplinen wie nüchtern Freihand, No-Squirt, Original und Freestyle.
Nüchtern Freihand ist sozusagen der Standard und wird in den meisten Vereinen angeboten. Alkohol zur Steigerung der Auswurfbereitschaft ist hier nicht zugelassen, ebenso keine stark säurehaltige Munition wie Orangensaft oder Brausepulver. Als Sportgeräte kommen normalerweise billige Elektrowecker zum Einsatz, aber auch Handys oder Einweg-Digitalkameras. Man verschränkt die Arme auf dem Rücken und geht mit dem Mund direkt über das Ziel. Dann versucht man, die Munition möglichst effektiv auf das Gerät zu werfen. Unser Archibald wird das hier vorführen. Der No-Squirt ist eigentlich genauso, der Sportler darf aber nur aus der Nase werfen. Der Strahl ist dann zwar schneller und kräftiger, aber auch dünner und schwerer lenkbar. Archibald!
In den USA, wo das Electric Puking ebenfalls immer mehr Anhänger findet, sind die Varianten Original und Freestyle besonders beliebt und oft integraler Bestandteil auf Partys von College-Studenten, wie zum Beispiel an der Universität von Old Prick im Bundesstaat Texas. Original. Das bedeutet, sich zunächst extrem zu besaufen, zumeist auf einer Party oder ähnlichen gesellschaftlichen Ereignissen, und dann einfach ein Gerät der Wahl zu attackieren, sobald es sich nicht mehr einhalten lässt. Hierbei darf der natürliche Mangel an Koordination als Hilfsmittel zum Sieg eingesetzt werden. Kunstvolles Torkeln und Stolpern auf ein Sportgerät gilt für Originals nicht etwa als Betrugsversuch, sondern quasi als Kür der Disziplin. Beim Freestyle schließlich ist so gut wie alles erlaubt, zumindest was Körperhaltung, Munition oder chemische Zusätze angeht. Dazu nochmal Trainer Lucht.
Unter Freestylern hat sich inzwischen eine Mischung aus verschiedenen Sorten Alkohol mit Zitronensaft, Cola und Mentos als Munition durchgesetzt. Der Alkohol und der Zitronensaft wird mindestens ab einer halben Stunde vorher geladen. Cola und Mentos kommen dann direkt vorm Wurf rein. Das ist auch bei No-Squirtern sehr beliebt. Wenn man dann noch gut ziehen kann, geht so einiges.
Überhaupt suchen sich die Elekotzer, wie sie sich selbst nennen, immer neue Herausforderungen, um die Grenzen dessen, was geht, so weit wie möglich auszuweiten. Am einfachsten lässt sich der Schwierigkeitsgrad über die Wahl des Sportgeräts steigern. Wenn in einem Video zum Beispiel zu sehen ist, wie ein holländischer Geschäftsmann eine Waschmaschine im Schleudergang kaputtkotzt, ist das mittlerweile schon ein alter Hut. Die Premiere liegt Jahre zurück. Die Avantgarde ist da um einiges weiter. hören wir nun den aktuellen Weltmeister Karl Drötze. Der Rentner aus Kötel im Kreis Herzogtum Lauenburg ist bislang ungeschlagen.
Wie Sie sich denken können, ist der schwierigste Teil, sich in die Fahrerkabine so einer S-Bahn hineinzukotzen. Die Steuerelektronik ist dann eigentlich kein Problem mehr.
Ein paar Weisheiten will Herr Drötze uns noch auf den Weg mitgeben.
Um meine Bestleistung zweifelsfrei belegen zu können, kotze ich nur noch im Beisein meines Notars. Denn ich weiß, ich muss allzeit bereit sein, gegen eine ganze Welt anzugübeln. Irgendwann wird ein junger Springer ins Feld kommen und mir meinen Titel streitig machen. Für diesen Tag muss ich gerüstet sein.
Elektrogeräte kaputt kotzen. Eine faszinierende neue Trendsportart erobert die Welt. So, liebe Zuhörer von Budros Law School Radio of Applied Pump Action and Heat Sciences. Jetzt kommen wir eher in künstlerische Bereiche. Also wir werden gleich eine fantasievolle Geschichte von Herbert Müller hören. Herzlich willkommen im Studio, Herbert.
Hallo, Christian.
Ja, hallo. Willst du dich kurz vorstellen?
Ja, gut. Mein Name ist Herbert Müller. Und ich bin im 5. Semester Kontaktstudent an der Budros Law School.
Kontaktstudent? Also das musst du jetzt vielleicht einigen Zuhörern erstmal erklären.
Nun, die Universität gibt älteren Menschen wie mir, die ihr Berufsleben schon hinter sich haben, die Möglichkeit, nochmal zu studieren. Das nennt sich eben Kontaktstudium. Also Kontakt von jung und alt.
Schön, dass es diese Möglichkeit für Leute wie dich gibt.
Ja, das stimmt. So hält man sich im Alter geistig fit und kann der jüngeren Generation auch noch etwas von seiner Lebenserfahrung mitgeben. Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, genau. Also, du hast uns heute gewissermaßen unter der Überschrift Kultur an der BLS eine kleine Geschichte mitgebracht, die du uns gleich vorlesen willst. Kannst du uns irgendetwas darüber erzählen?
Es ist ja nun mal so, dass ich schon mein ganzes Leben gern und viel geschrieben habe. Nun, und in den letzten Jahren habe ich mich damit auch ein wenig an die Öffentlichkeit gewagt. Ich war zum Beispiel letztes Jahr zu Gast bei einem Prosa-Slam, der auch im Radio übertragen wurde. Und ich hatte mich auch einmal bemüht, eine eigene Sendung hier auf diesem Kanal zu machen. Da ist aber aus technischen Gründen nur eine Folge entstanden.
Gut, und welches Thema können wir denn erwarten?
Also, das soll eine Überraschung sein. Aber ganz grob gesagt geht es um Erfahrung, Reife und ja, das Leben allgemein.
Das hört sich interessant an, Herbert. Ja, also Bühne frei für dich.
Moment, ich muss kurz... Hier unten...
Also, was hast du denn da? Eine kleine Orgel?
Ja, ich begleite mich dabei mit Musik, wenn's recht ist. Für die Stimmung.
Okay, dann leg los.
Es war ein wunderschöner Tag im Frühling. Die Sonne schien leicht durch die ersten Blüten und tauchte Hamburg in ein rosa schönes Licht. Norbert Jansen, ein arrivierter Mann im besten Alter, fuhr in seinem eleganten Alfa Romeo Cabrio durch seine geliebte Stadt und genoss die warmen Strahlen auf seiner Stirn, die seine hohe Lebenserfahrung mit einigen würdevollen Falten widerspiegelte. Er hatte schon viel erlebt in seinen 65 Jahren. Ein tatkräftiger Mann war er immer gewesen, hatte sich nach seinem Ingenieursdiplom eine eigene kleine Firma aufgebaut und sie trotz aller Schwierigkeiten stets erfolgreich geführt. So war es, bis er schließlich vor einem Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gegangen war und seine Firma für gutes Geld verkauft hatte. Seine Frau war kurz davor verstorben und so hatte er den starken Drang, einen kompletten Neuanfang zu machen. Er brauchte neue Aufgaben, die ihn forderten und ausfüllten. Schließlich hatte er stets auf sich Acht gegeben und war körperlich noch topfit. Und als Mann, der die Dinge anpackt, hatte er auch sofort eine Lösung parat. Er meldete sich zu einem Studium an einer höchst angesehenen Hochschule in Hamburg an. Selbstverständlich war ihm klar, dass er als erfahrener und weltgewandter Mann auch jederzeit für andere Tätigkeiten sehr gefragt war. Aber es reizte ihn sehr, Neues zu lernen und auch andere an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Und die Universität war der beste Ort dafür. Seine Studienjahre hatte er stets als die besten Jahre seines Lebens in Erinnerung. Und warum sollte er es sich also nicht gönnen, noch einmal diese schöne Zeit zu durchleben? Diese Entscheidung hatte er auch nie bereut. Seit 2 Monaten war er nun also wieder Student und es fühlte sich so an, als hätte das ihm völlig neuen Schwung und Antrieb gegeben. Er hatte neue, interessante Menschen kennengelernt und auch sich selbst völlig neu erfahren. Einer dieser Menschen war Arne, den er in der ersten Woche des Studiums zum ersten Mal gesprochen hatte und der ihm gleich sympathisch gewesen war. Seinetwegen war es auch, dass Norbert an diesem herrlichen Tag wie so oft den Umweg über Hamburg-Ohlsdorf fuhr, um ihn dort abzuholen, sodass sie gemeinsam zur Universität fahren konnten und so auf dem Weg noch die Zeit hatten, sich über dies und das zu unterhalten. Norbert war inzwischen vor Arnes Wohnung angekommen und brachte seinen Wagen zum Stehen. Ein schönes Haus war es, in dem Arne wohnte. Ein klassischer Hamburger Altbau mit Flair und Geschichte. Der weiße Anstrich und die kunstvollen Verzierungen an der Fassade leuchteten an diesem Frühlingstage auf eine ganz ästhetische Weise. Und wie ein Uhrwerk kam Arne pünktlich auf die Minute aus der schweren Holztür, wie immer mit einem verschmitzten Zwinkern hinter seiner sportlichen Brille. Er war etwa 45 Jahre alt. So genau wusste Norbert es nicht. Recht groß und er hatte volles schwarzes Haar, das er rechts gescheitelt mit etwas Haargel oder Pomade trug. Dazu trug er einen eleganten Übergangsmantel von Angelo Brunetti und fein gewichste braune Schuhe. »Hallo Norbert«, sagte er mit angenehm tiefer Stimme. »Arne, pünktlich wie immer, das gefällt mir.« Norbert öffnete ihm mit einem Griff über den Beifahrersitz die Autotür. »Komm, steig ein. Heute ist starker Verkehr. Wir müssen uns ranhalten, um die Vorlesung nicht zu verpassen.«
»Keine Angst, Norbert. Bis jetzt sind wir immer rechtzeitig gekommen.«
Arne hatte so eine beruhigende Art, dass Norbert gleich klar war, dass seine Einschätzung völlig zutreffend war. Überhaupt hatte er sich in seiner Gesellschaft vom ersten Moment an wohlgefühlt.
Die beiden verband trotz des Altersunterschieds etwas, was sie sogleich Vertrauen und Vertrautheit schöpfen ließ. Arne hatte genau wie Norbert schon Erfahrung in der Wirtschaft. Er hatte eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert und dann lange Jahre gearbeitet, bevor er sich kürzlich dazu entschlossen hatte, sich durch ein Studium zusätzlich zu qualifizieren.
»Sag mal, Norbert«, meinte Arne da, »hast du dich auf das heutige Thema gut vorbereitet?«
»Aber natürlich. Rohr- und Pumpensysteme kenne ich ja noch aus meiner Firma. Dafür habe ich gewissermaßen von Haus aus ein großes Interesse.«
»Das ist ja gut. Ich habe da nämlich eins noch nicht verstanden. Vielleicht kannst du mir das erklären«, sagte Arne.
»Schieß nur los«, sagte Norbert und lachte vergnügt. Und so unterhielten sich die beiden angeregt, bis sie schließlich noch gerade rechtzeitig an der Hochschule ankamen. Sie eilten sofort in den Hörsaal und schafften es gerade noch, sich zwei Plätze in der ersten Reihe zu sichern. Die Vorlesung war sehr vergnüglich und informativ. Die Professorin verstand es, den Stoff anschaulich und verständlich zu vermitteln, was Norbert sehr gefiel. Überdies war sie eine ansprechende und elegante Frau, die Frau Professorin Barmkerfluss. Sie war etwas füllig und hatte weißblondes, auftopiertes Haar und unterstrich ihren Bildungsstand mit einer filigranen Lesebrille, die sie weit vorn auf ihrer zierlichen Nase trug. Als sie die Vorteile eines Seitenkanalverdichters in einem Zweistrahlpumpensystem mit Klärteich erläuterte, fiel es Norbert wie Schuppen von den Augen. Seit dem Tod seiner Frau hatte er sich nie wieder so sehr für ein weibliches Wesen interessiert. Sie war wirklich etwas Besonderes. Sie vereinte Sachverstand und Kenntnis mit einer charmanten Art und überdies sah sie für eine Frau ihres fortgeschrittenen Alters auch noch sehr gut aus. Natürlich bemerkte Arne sofort Norberts Gefühlslage und sprach ihn nach der Vorlesung darauf an.
»Sag mal, Norbert, du hast ja schon ein Auge auf die Frau Professorin geworfen, eben in der Vorlesung, nicht wahr?«
»Ja«, gab Norbert zu, »das stimmt. Ich bin für dich wohl zu lesen wie ein offenes Buch, was?«
»Nun, ich kenne dich inzwischen schon ganz gut und weiß genau, woran ich bei dir bin«, entgegnete Arne schelmisch.
Zögerlich sagte Norbert, »weißt du, ich glaube, ich habe mich schon ganz schön verguckt. Ich hätte nie gedacht, dass mir das nochmal passieren könnte.«
Arne lachte auf. »Das ist doch ganz natürlich. Frau Barmkerfluss ist ja schon ziemlich attraktiv, das muss ich sagen.«
Norbert war ganz erstaunt.
»Das findest du auch?« »Ja, aber sicher doch. Sag mal, also, ich habe da eine Idee«,
grübelte Arne. »Wie ich weiß, hat die Frau Professorin ja gerade Sprechstunde. Was hältst du davon, wenn wir sie jetzt sofort aufsuchen?«
Norbert war ganz baff.
»Meinst du?
Weswegen sollen wir sie denn aufsuchen?«
Arne wurde sich seiner Sache immer sicherer.
»Nun, dir wird schon was einfallen. Denk dir einfach eine kluge Frage aus, dann kommen wir schon ins Gespräch.«
Jetzt war Norbert etwas aufgeregt, da Arne ihn mit seinem Vorschlag etwas überrumpelt hatte. Doch gerade dieses Gefühl reizte ihn, das er dank seiner Routine und Erfahrung schon lange nicht mehr spüren dürfte. Er fasste sich ein Herz.
»In Ordnung, Arne, jetzt oder nie. Du weißt, wo ihr Büro ist?« »Aber sicher doch«, sagte Arne. »Komm hier lang.«
Da standen sie auch schon vor dem Büro von Frau Professorin Barmkerfluss. Norberts Herz schlug heftig, als er sah, wie Arne ohne zu zögern an der Bürotür klopfte und sie darauf sofort öffnete. Die Frau Professorin saß an ihrem Tisch und sah überrascht auf.
»Oh, kommen Sie doch herein«, sagte sie,
mit ihrem angenehmen Alt. Arne und Norbert folgten ihrer Aufforderung und schlossen hinter sich die Tür. Norbert wurde etwas weich in den Knien, als Arne ihn unauffällig mit dem Ellenbogen in die Seite stieß. »Guten Tag, Frau Professorin«, begann Norbert etwas leise. Wir haben eben Ihre Vorlesung besucht, die, wie ich anmerken muss, heute wirklich wieder hervorragend war.« Er gewann langsam an Sicherheit. »Vielen Dank. Das freut mich, dass Sie das sagen«, sagte Frau Barmkerfluss. »Nun, das ist ja auch wirklich angebracht gewesen«, sagte Norbert. »Ich habe allerdings noch eine Frage, die ich aufgrund Ihrer Komplexität im Plenum nicht stellen wollte. Sie erläuterten ja vorhin den Einfluss des Spreizfaktors des Seitenkanalverdichters bei einem Zweistrahlpumpensystem. Wie steht es mit dem Einfluss der Rohrdurchmesser in einem solchen System?« Die Professorin rückte erstaunt auf ihre Stuhlkante und blickte mit aufgewecktem Blick über ihre Lesebrille. »Nun, Sie sind ja ganz offenbar vom Fach. Es freut mich, dass wenigstens einige Studenten im Haus echtes Interesse mitbringen. Ich kann es Ihnen gern beantworten.« Sie zog durch ihre Nase geräuschvoll Luft ein und fuhr fort. »Aber bitte, kommen Sie doch etwas näher an meinen Tisch heran, meine Herren.« Arne und Norbert traten ein paar Schritte näher auf sie zu. »Noch näher, wenn ich bitten darf. Ich muss Ihnen den Zusammenhang grafisch darstellen. Und das geht leider nicht, wenn Sie so weit wegstehen. Kommen Sie!« Die beiden stellten sich direkt vor ihrem Tisch auf und Frau Barmkerschluss sah von ihrem Stuhl zu ihnen hoch. »So, also das mit dem Rohrdurchmesser in einem Zweistrahlpumpensystem ist es so«, sagte sie langsam. »Je größer der Durchmesser, desto besser für die Pumpleistung. Vorausgesetzt, die Pumpe ist ausreichend dimensioniert.« Da griff sie ohne Vorwarnung Norbert an den Hosenstall und öffnete ihn mit geschickten Fingern. »Aber ich ahne, dass diese Frage nicht der Grund ist, warum Sie in meine Sprechstunde gekommen sind, Herr
Jensen«,
brachte Norbert hervor. »Herr Jensen«, flüsterte sie lasziv. »Sie kennen sich also mit Pumpen aus?« und packte seinen Luststängel aus der Unterhose mit Eingriff aus. »Sehen Sie, ich kann Ihnen das mit dem Rohrdurchmesser gleich hier anschaulich zeigen«, sagte sie und massierte seinen auskeimenden Stint mit gekonntem Griff. Da hielt es auch Arne nicht mehr aus und auch er holte seinen Aal hervor, um ihn Frau Barmkerschluss zu präsentieren. »Oh, hier haben wir ja schon unser Zweistrahlsystem«, säuselte sie. »Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir nicht Ihre Rohre auf Arbeitsgröße bringen können.« Sie packte beide Piepmatze im Klammergriff und quetschte sie regelrecht hart.
»Frau Professorin«,
keuchte Norbert.
»Ja, das ist wirklich angenehm, nicht wahr, Herr Jensen?«
Sie pumpte ihre zuckenden Hartkringel und schielte mal zum einen und dann wieder zum anderen. Norbert sah zu Arne herüber, der sich völlig dem Genuss hingab und mit geschlossenen Augen seine Backen rhythmisch zusammenkniff.
»Oh ja«, sagte Norbert. »Oh, ich glaube, gleich bin ich am Höhepunkt. Gleich setzt die Pumpe ein.«
Frau Barmkerschluss erhöhte den Druck ihrer Klemmhände. Arne entfuhr ein Laut der Entzückung und auch Norbert war vor unerwarteter Erregung ganz außer sich. Sein von würdevollem Rosshaar umgebener Walschwengel dehnte sich und bockte und ihm entschoss ein riesiger Schwall, der den Ärmel der Professorin bis zum Ellenbogen bedonnerte. Jetzt war Arne an der Reihe, der sich bis zuletzt zurückgehalten hatte. Er brummte einen wonnigen Ton, als die Professorin seine Klärlache direkt auf ihr Klemmbrett lenkte. Und so kam es, dass Norbert und Arne nun auch öfter nach der Vorlesung zu Frau Professorin Bamkefloss ins Büro kam.
Ja, lieber Herbert, das war eine schöne Geschichte, danke.
Ich habe zu danken. Liebe Hörer, ich verabschiede mich. Das nächste Mal können Sie mit Sicherheit erneut eine Geschichte von mir genießen.
Ja, mit Sicherheit. Ja, bevor wir zum nächsten Programmpunkt kommen, spielen wir erstmal noch kurz eine kleine Musik.
Budemus Radio.
Ich betone nochmal, was Sie dort bekommen haben in den Lagern, war mehr nicht. Möglicherweise handelt es sich ja doch um kriminelle Banden. Das hat mit der Sache selbst nichts zu tun. Die Frage ist, kann man den Krieg gewinnen oder nicht?
Und da gibt es dann ein paar Spinner in Deutschland, die wollen sich ja gar nicht.
Möglicherweise handelt es sich ja doch um Kriminelle.
Das ist nun mal so.
Nur richtig, unsere Truppen sind daneben.
Und da kommen sie ja gar nicht mehr, die bleiben auch lieber zu Hause. Ich habe mit Soziologie-Professoren intensiv gesprochen, ich kann so gut Deutsch sprechen wie wir.
Fahre Sobristos sind wie gedacht, queer Adversarius, Veste Diablos, Stamm vom Leo Rugier. Brüder, seid wachsam. Fahre Sobristos sind wie gedacht.
Und diese Potenz, diese Qualität, die sollte man in der Tat viel, viel stärker einbringen.
Ja. Budemus Radio Kultur.
So, liebe Zuhörer von Budemus Radio bei Ladur. Jetzt haben wir natürlich noch unsere Kinokritiken für Sie, durchgeführt von Dieter von Eisenstedt. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Film ab!
Hallo liebe Zuhörer von Ladur. Mein Name ist Dieter von Eisenstedt und ich begrüße Sie herzlich zu meiner neuen Reihe bei Ladur, der Kino-Hitparade, wo Sie regelmäßig feinste Filmkritiken und Geheimtipps für Ihren Wohlfühl-Kinoabend serviert bekommen. Wir beginnen zugleich in unserer ersten Sendung mit der Begutachtung einiger Filme, die bei der diesjährigen Oscar-Nominierung aufgestellt worden sind und werden kritisch beachten, ob sie für einen wohltuenden und standesgemäßen Kinogang zu empfehlen sind. Da wäre zunächst The Curious Case of Benjamin Button oder zu Deutsch Der seltsame Fall des Benjamin Button, der die meisten Nominierungen dieses Jahr einfahren konnte, was ja in den letzten Jahren doch eher auf einen Reinfall hingedeutet hatte. An der Seite von Cate Blanchett spielt Brad Pitt einen Menschen, der alt zur Welt kommt und immer jünger wird. Ausgestoßen von seiner Familie kämpft, oder besser gesagt trudelt, er sich durchs Leben und erlebt so allerhand, Alltägliches. Die Seltsamkeit des Alterungsprozesses. Herr Button stirbt übrigens am Ende des Films als kleines Baby, ist nach dem ersten Erstaunen schnell akzeptiert und man erwartet, welche ungewöhnliche Sachen, außer dem Charakter an sich, noch kommen mögen. Hier breitet sich jedoch die Leere des Films aus, der nach 2 Stunden Rumgeplänkler ein regungsloses Ende findet. Die Erzählerstimme lullt einen zunächst ein und man findet sich doch recht schnell schlafend im Kino wieder, von der Nachbarin geweckt, die immer wieder jede Szene mit Herrn Pitt manisch stöhnend begleiten muss. Einziger Lichtblick ist die außerordentliche Maskenarbeit, die die Maskenbildner zur Sage gebracht haben. Rein äußerlich nimmt man den Charakteren immer ihr Alter sofort ab. Dies gilt für beide Hauptdarsteller. Mit der rein schauspielerischen Leistung hat das wenig zu tun. Auf meiner Ladur-Filmparade-Skala nur 2 von 5 Punkten. Da ist nicht mehr zu holen. Als nächstes beschauen wir uns doch einmal den Film The Reader oder auch Der Vorleser. Das gleichnamige Buch, oft gelobt von Deutschlehrerinnen im mittleren Alters in der gymnasialen Oberstufe, ist hier die Basis für den sicherlich zu erwartenden Erfolg an den Kinokasten. Kate Winslet spielt zusammen mit David Cross eine sommerliche Beziehungskiste. Eine Kiste zwischen einer Frau mittleren Alters und einem jungen Spund. Gleich zu Beginn bietet sich einem eine Nackedei nach der anderen. Die erste halbe Stunde ist gefüllt davon und man ist an die Wortklärung des Begriffs MILF erinnert. Daraus entwickelt sich der Plot, sprich eine sehr flache Beziehung, von der sich unser kleiner Hauptcharakter sein Leben lang nicht mehr lösen kann. Selbst dann nicht, wenn sich herausstellt, dass eine MILF in der SS an Todesmärschen beteiligt war und dafür 20 Jahre im Knast verbringen muss. Dazu sei gesagt, dass am Ende, kurz vor ihrer Entlassung, sie sich erhängt. Außerdem kann sie übrigens nicht lesen, weshalb sie von ihrem jungen Spund alles vorgelesen bekommt. Dieser einzige Twist im ganzen Film liegt jedoch nach der ersten Vorleseszene sofort auf der Hand. Der Gerichtsprozess und die Überraschungen bis zum Gerichtsurteil wirken sehr gestellt. Ebenso alle beteiligten Personen und auch die Betrachtung aus mehreren Perspektiven dient nicht der Tiefe, sondern verdeutlicht eher die Flachheit des Konstruktes, welcher hier verfilmt wird. Da helfen auch keine Versuche, es durch moralische Winkelzüge aufzubessern. Beide Akteure schaffen es auch nicht, die Charaktere durch gute schauspielerische Leistung aufblühen zu lassen. Alleine Ralph Fiennes, der in den Flash-Forwards und zum Ende des Films die Rolle des David Cross übernimmt, kann noch einige kleine Lichtblicke aufkommen lassen. Den MILF-Porn-Charakter brechen kann er jedoch nicht. Wodurch sich wahrscheinlich auch die Begeisterung der Deutschlehrerinnen erklären würde. Nach zwei Filmen, die man sich nicht antun muss, hier ein Movie der besseren Art. Changeling oder Der fremde Sohn, den Clint Eastwood als Director mitkreiert hat. Angelina Jolie spielt eine alleinerziehende Mutter in Los Angeles der 20er Jahre, deren Sohn entführt wird. Die Polizei, wegen so einigen Skandalen unter Zugzwang, jubelt ihr einige Monate später einen anderen Jungen zu und tut alles, um die aufkommende Unruhe klein zu halten. Jedoch gelingt ihr das nicht und durch prominente Hilfe wandert der Fall erst an die großen Zeitungen und dann vor Gericht, wo auch mittlerweile der Mörder des Sohns seine lebenslange Verurteilung als Strafe bekommt. Ganz besonders hier ist die Rolle von John Malkovich als Reverend Gustav Biegli hervorzuheben, der über alle Machenschaften der Polizei von Los Angeles eine Radiosendung führt und die Haupthilfsstütze gegen sie bildet. Man merkt von den Szenen seiner Live-Radioübertragung, wie gut sich Malkovich auf die Rolle vorbereitet hat. Alle stimmlichen Finessen eines Radiomoderators werden überzeugend gespielt. Der nötige Tonfall, die überdeutliche Sprache und die generell stimmlich einheitliche Lage. Auch die anderen Schauspieler wie Jeffrey Donovan als der böse Captain der Polizei, Jensen Butler Hanna als der Kindermassenmörder, der auch den gesuchten Jungen getötet hat, spielen ihre Rollen sehr gut. Einziges Manko ist hier Angelina Jolie, die mit ihrer eingeengten Rolle nicht viel anfangen kann und sie nur platt und vor allem monoton runterspielt. Außerdem ist ihr Anblick in der damaligen Mode ein Graus, vor allem wenn sie den Hut aufgesetzt bekommt, der bei ihr aussieht wie ein Topf. Eine andere Besetzung hätte dem Film sicher gut getan. 3,5 von 5 Sternen. Gute, ordentliche alte Filmschule. Heutzutage reicht dies schon zu einem kleinen Highlight. Zum Abschluss noch eine kleine Leckerei, die man sich wohl nur noch im Programmkino oder via Pirate Bay ansehen kann. Waltz with Bashir. Deutscher Kinostart war bereits am 6. November 2008 und die DVD gibt es ab dem 8.5. Ein Film aus Israel, der in der Kategorie Best Foreign Language Film of the Year nominiert worden ist. Gezeigt wird eine gedankliche Reise eines Mit-40ers, der sich an seine Zeit als junger Soldat in der israelischen Armee während des Libanonkrieges von 1982 bis 1985 erinnert. Wegen einer Verdrängung sucht er Hilfe bei seinen alten Kameraden und auch die Verdrängung der geschehenen Ereignisse selbst wird von den Personen thematisiert. Dies bildet eine Brücke von dem dort Geschehenen zu unserer heutigen Zeit und zeigt darüber hinaus noch, wie bis heute die Geschehnisse Auswirkungen haben. Im politischen, aber vor allem auch im persönlichen und privaten Bereich. Richtige Schauspieler sucht man vergebens, es handelt sich um einen Animationsfilm. Es ist jedoch zu merken, dass die Animationen gut zur Atmosphäre beitragen und die Dichte des Films unterstreichen. Sehr empfehlenswert ist der musikalische Beitrag von Max Richter, der den Soundtrack komponiert hat, und auch die zwischenzeitlich eingespielten Songs aus jener Zeit über diesen Konflikt sind ein Hörgenuss der politischen Art. 4 von 5 Sternen auf der Hitparade-Skala. Ein guter Geheimtipp für den Torrent-Client Ihrer Wahl. So, leider sehe ich, dass die Zeit bereits abgelaufen ist und somit verabschiede ich mich von Ihnen und hoffe, Sie bald wieder vor Ihrem Radio begrüßen zu dürfen. Hier folgt jetzt der letzte Teil von Nadur. Ich bin Dieter von Eisenstedt. Viel Spaß.
Das war die Kinokritik, die Kinorundschau von Dieter von Eisenstedt. Und ja, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Mein Name war von Leisten Abkamp und ich führte Sie durchs heutige Programm von Buderus Radio, dem Hochschulmagazin der Buderus School of Applied Heat Sciences and Pump Action. Bitte informieren Sie sich doch über unsere Sendung auf ladur.sahneboulevard.de und bleiben Sie dabei bei Thiele 96.0, dem Bürgerkanal.
Buderus Radio.
Nein, was ist denn das?